Heute gehen wir eigentlich direkt ins Eingemachte. Denn in dieser Folge sprechen wir eben nicht nur über meine persönlichen toxischen Erfahrungen im Arbeitsleben, sondern ihr lernt auch unsere allererste Babygut-Business-Expertin kennen. Und das ist die Miriam. Und Miriam ist Psychotherapeutin und Psychologin. So, jetzt denkt ihr euch vielleicht, wofür brauchen wir denn hier in diesen Short-Folgen eine Psychologin? Ganz einfach, weil ich sehr wahrscheinlich in den nächsten 9 Folgen häufig die Anti-Heldin sein werde. Und das ist übrigens auch die Motivation, die für mich hinter dieser Staffel steckt. Denn, kleine Geschichte, ich habe vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren von einer Person aus meiner Community eine DM bei Instagram bekommen, in der die Person schrieb, hey Anni, ich bin dir gerade wieder gefolgt, ich musste dir aber das letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre entfolgen, weil ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe, dir täglich bei deinem Leben zuzugucken. Und ich so, okay, warum? Und sie so, ja, also es wirkte einfach immer sehr erfolgreich, sehr makellos. Es wirkte so, als ob dein Tag 26 Stunden, nicht 24 Stunden hat. Und das hat mich so schockiert und das weiß ich bis heute noch. So sehr ist mir das im Gedächtnis geblieben, weil ich selber häufig in Vorträgen oder in Panels gefragt werde, ja, wie können wir denn irgendwie mindful-mäßiger mit unserem Social-Media-Konsum umgehen und wie können wir das irgendwie besser machen und wie können wir da einen gesünderen Mental-Health-Weg finden, das in unseren Alltag zu integrieren. Und meine Antwort ist dann häufig, ja, ihr müsst euren Feed regelmäßig ausmisten und vor allem müsst ihr euch den so kuratieren, dass ihr auf gar keinen Fall negative Gefühle bei den Personen habt, denen ihr folgt. Und mich hat das so getroffen, dass eine Person negative Gefühle mir gegenüber hat, weil sie mir folgt, weil ich ihr zu overperforme und sie damit wahrscheinlich indirekt unter Druck gesetzt habe. Ja, das ist mir stark zu denken gegeben. Deswegen trage ich den Gedanken dieser Folgen und wie wir die aufbauen schon was länger mit mir rum. Dafür brauchen wir dann auch die Miriam, die Psychologin, die nämlich an meinem negativen Beispiel analysieren soll, wie man es hätte besser machen können und wenn ihr euch akut in so einer Situation befindet, wie ihr euch selber daraus helfen könnt. Ich möchte euch in meiner neuen Podcast-Staffel, inspiriert von Catrice, mit sehr persönlichen Themen inspirieren, zum Dialog anregen und mehr meine eigenen Erfahrungen teilen. Dabei geht es viel um das Entdecken und Entfesseln der eigenen Kraft und Energie. Mit Own Your Magic möchte Catrice dich dazu inspirieren, deine ganz persönliche Magic in vollen Zügen auszuleben. Catrice lädt dazu ein, jeden Look, jede Farbe und jeden Trend für dich zu entdecken, dich auszuprobieren und so jeder Facette deiner eigenen schillernden Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Genau hierzu möchte ich mit meinen Themen einen kleinen Beitrag leisten. In dieser Folge sprechen wir über toxische Beziehungen im Job. So, und damit gehen wir jetzt direkt ins Thema rein. Für mich gibt es 2 verschiedene Arten von toxischen Beziehungen im Jobverhältnis. Das erste ist Mobbing, Unterdrückung, Schikanierung. Und das zweite ist eine zu emotionale Beziehung zu KollegInnen oder Vorgesetzten. Mir ist auf meinem Karriereweg Ersteres passiert und die Geschichte teile ich mit euch heute, um ein Beispiel zu liefern, das wir dann gemeinsam später mit Miriam analysieren, um zu schauen, wie hätte Anni sich denn besser verhalten können. Spoiler, ich habe es natürlich nicht richtig hinbekommen, mich Anfang 20 in dieser Situation richtig oder besser gesagt perfekt zu verhalten. Vielleicht hilft es vielen von euch, wenn ihr gerade in einer Zwickmühle dieser Art steckt oder auch einer toxischen Beziehung in beide Richtungen, euch jetzt den Denkanstoß zu holen, den ihr vielleicht gebraucht habt. Es war einmal 2012. Ich war im Studium und musste während des Studiums ein Praxissemester machen. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, das muss bei einem ganz tollen Unternehmen sein, was unbedingt schon in die Richtung geht, die ich später irgendwie mal einschlagen möchte. Und habe mich ganz blauäugig, ich glaube damals, ich war noch Generation Praktikum, ich mich auf zig Stellen beworben, 30, 40, 50 Stellen. Und meine allerliebste Lieblingsstelle, die für mich damals unerreichbar schien, die war bei einem großen Luxus-Kosmetikunternehmen in der PR. Und siehe da, ich konnte im Bewerbungsgespräch überzeugen und habe mich auf keinen Job in meinem Leben besser vorbereitet oder mehr gefreut als auf diesen besonderen in Düsseldorf am Rhein. Die Ernüchterung kam eigentlich schon nach dem ersten Arbeitstag. Der natürlich, jeder kennt das, man fängt einen neuen Job an oder ein Praktikum oder eine neue Stelle. Es ist immer komisch. Nach dem ersten Tag kommt man nach Hause, der Kopf raucht, man ist überfordert, man weiß noch nicht so richtig, wie ist das soziale Gefüge auch auf der Arbeit, ja? Wie verhalte ich mich da richtig und wie gliedere ich mich jetzt in dieses Team richtig ein? Aber ich hatte schon nach den ersten 24 Stunden eigentlich ein ungutes Bauchgefühl. Denn ich hatte das Gefühl, meine Chefin, die mag mich einfach nicht. Natürlich, ich bin kein Quitter, ja. Also ich bin dann natürlich zu Tag 2 gegangen und Tag 3 und Tag 4 und die Woche war dann vorbei. Und mein Bauchgefühl hat sich in der Hinsicht zu einer Art Magengeschwür, metaphorisch gesprochen, entwickelt. Diese Frau hat mich einfach kategorisch abgelehnt. Was sehr seltsam ist, weil sie mich ja eingestellt hat. Das hat sich in vielerlei Dingen geäußert. Also ich wurde gemobbt, ich wurde schikaniert. Ich wurde zum Beispiel zum Packen von Paketen in den Keller geschickt, zur UPS-Station, was ja auch völlig fein ist für eine Praktikantenstelle. Ja, um Gottes Willen, das können ja sich alles fancy Aufgaben sein, die den ganzen Tag nur Spaß machen. Das war mir schon bewusst, aber ich konnte dann zum Beispiel von unten aus dieser Garage, in der ich das dann machen musste, sehen, wie mein gesamtes Team an der Straße zum Essen geht und mir bewusst nicht Bescheid gesagt hat. Ich wurde zum Beispiel auch vor anderen Teammitgliedern fertig gemacht. Der Raum war sehr klein, in dem wir da gemeinsam gearbeitet haben, dass mir nachträglich keiner sagen kann, das hätte er nicht mitbekommen. Meine Chefin hat mich damals Aufgaben, die ja ich eigentlich gar nicht bewältigen konnte, machen lassen. Mich Aufgaben immer wieder neu machen lassen, also wirklich so bis zu 20, 25 Mal, bis ja ich eigentlich nur noch auf Klo gehen konnte, um zu heulen, was ich da in der Zeit mehrmals auf der Arbeit gemacht habe. Das war dann irgendwann so schlimm für mich, dass ich wirklich jeden Abend nach Hause gegangen bin und geheult habe. Mir ist sowas noch nie vorher passiert. Also ich glaube, das, was für mich an der Sache am schlimmsten war, ist die Tatsache, dass ich zwischenmenschlich noch nie auf so eine heftige Form der Ablehnung gestoßen bin. Ich kannte das gar nicht. Ich komme eigentlich mit jedem zurecht und ich finde immer was, wofür ich mich an einer anderen Person begeistern kann oder mit der ich irgendwie auf einen gewissen Vibe oder Level komme. Das kannte ich so einfach gar nicht. Also diese kategorische Ablehnung meiner Person, das war schon krass. Tja, und was hat die Anfang 20-jährige Anni in der Situation gemacht? Ich habe einen Kuchen gebacken, ich habe Süßigkeiten mitgebracht, weil ich gesehen habe, die Chefin mag gerne die und die Süßigkeiten. Ich habe versucht, mich in dieses Team zu integrieren, Gesprächsthemen zu finden, mit zum Lunch zu gehen. Aber spätestens, als eine zweite Werkstudentin angefangen hat in dem Team, die von ihr auch sehr bewusst und öffentlich anders behandelt wurde als ich, war mir irgendwie klar, ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, ich habe das damals trotzdem durchgezogen und wenn ich meinem jüngeren Ich jetzt einen Rat geben könnte, nochmal rückblickend, würde ich sagen, das hätte ich nicht durchziehen dürfen. Dann hätte ich das Semester eben wiederholen müssen, denn es gab zu dem Zeitpunkt für mich keine Alternative, dieses Praxissemester weiterzuführen. Das war das, womit mir meine Uni und später auch so ein bisschen gedroht hat. Gesagt hat, hey, wir können dich jetzt nicht so schnell weitervermitteln. Ja, das geht nicht. Du musst das jetzt durchziehen oder du musst das Semester wiederholen. Das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall. Ich hatte auch kein Geld dafür. Also hatte ich in dem Moment irgendwie keine Perspektive, da rauszukommen. Davon mal abgesehen, war das für mich natürlich auch eine persönliche Niederlage. Ja, zwischenmenschlich sowie eben dann natürlich auch dieses Praktikum da nicht bei diesem tollen Unternehmen nicht absolvieren zu können, nachher nicht im Lebenslauf stehen zu haben. Also habe ich das durchgezogen und das hat, wenn man da jetzt was Positives dran finden möchte, rückblickend auch dafür gesorgt, dass ich wusste, was ich danach nicht möchte. Kann aber auch sagen, dass das meinen eigenen Selbstwert so untergraben hat, dass ich erstmal lange gebraucht habe, den danach auch wieder herzustellen. Das hat auch nur mit Hilfe aus dem Freundeskreis geklappt. Deswegen, ich könnte euch tatsächlich an der Stelle außer Kuchenbacken und Süßigkeiten mitbringen, keine schlauen, tiefen psychologischen Tipps geben. Aber das kann unsere liebe Miriam, die uns nämlich jetzt gleich einmal beschreiben wird, was ihr tun könnt, um euch in der Situation besser zu verhalten, als ich es damals getan habe. Sie wird uns kurz danach aber auch einordnen, was passiert, wenn man ein zu enges und zu freundschaftliches und zu close Beziehung zu seinem KollegInnen oder Vorgesetzten hat. Das habe ich so noch nicht erlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass das mindestens genauso belastend ist. Deswegen haben wir es direkt mit reingenommen in dieser Folge. Miriam, woher kommt das denn überhaupt, dass Menschen andere Menschen mobben und auf der Arbeit, sag ich mal, schlecht behandeln, toxisch behandeln? Wo kommt das her bei denen?
Also meistens sind das Menschen, die selbst in ihrer Vergangenheit irgendwelche Geschichten erlebt haben, bei denen es darum ging, keine Macht zu haben. Und wenn Menschen das nicht reflektieren, mit Trauer oder mit Angst oder mit eben negativen Gefühlen nicht umgehen lernen, wird Mobbing zu so einer Art Bewältigungsmechanismus. Das bedeutet, sie versuchen viele Situationen zu schaffen, in denen sie übermächtig sind und ihre eigentliche Wut, die nicht ausgedruckt werden konnte zu den früheren Erlebnissen, ausgelebt wird. Und das geht dann wirklich in Richtung toxisches Verhalten. Aber meistens ist es auch eine Frust, die von Privatem kommt. Menschen, die nicht gelernt haben, empathisch zu sein. Empathiebildung fängt schon recht früh an, mit so 2, 3, 4. Wenn Menschen das nicht lernen, wird das natürlich, je älter sie werden, umso schwieriger zu lernen. Und irgendwann lernen sie es auch nicht mehr, weil sie merken, ach, sie kommen irgendwie auch so ganz gut durch. Das geht dann in so Richtung narzisstische Verhaltensweisen. Aber wenn Menschen wenig Empathie haben, also sich selbst sehr viel mehr sehen und ihre eigenen Bedürfnisse sehr viel mehr sehen als die der anderen, neigen die auch dazu, zum Beispiel Neid oder Frust in Form von Mobbing auszudrücken, weil es ihnen ziemlich egal ist, wie andere reagieren. Hauptsache, sie haben Erfolg. Und noch ein Thema ist eben dieses Zugehörigkeitsgefühl. Also es ist für manche Menschen leichter, andere auszuschließen, als sich selbst ausgeschlossen zu fühlen. Und das ist was richtig Fieses und das ist richtig verletzend, dass Menschen, die mobben, häufig nicht alleine sind oder auch die, die weggucken, ja auch eigentlich dazugehören. Ich, also persönliche Meinung, finde, dass wenn Menschen zugucken, wenn unrechte Dinge passieren, dass sie auch ein Stück weit Verantwortung dafür tragen. Ich meine, das können die natürlich irgendwie vermeiden oder irgendwie verdrängen, aber ich finde, wenn jeder da irgendwie auch ein bisschen mal auf seinen Teller guckt, kann man irgendwie schon sehen, was getan werden kann und wie man an welcher Stelle am besten auch mal eingreifen würde, um die Welt so ein Stückchen fairer zu machen. Also es sind auf jeden Fall diese drei Dinge: von Frustration oder negativer Emotion übertragen, von Machtgefühlen, fehlende Empathie und halt eben diesem Gefühl von Zugehörigkeit.
Ich muss auch an der Stelle zugeben, wenn du das jetzt so sagst und ich darüber nachdenke, diese Frau war Mitte, Ende 30 und die hat ihr ganzes Leben im Büro verbracht. Die war als erste morgens da und ich habe teilweise von der auch um 23.30 Uhr noch E-Mails bekommen. Und ich hatte irgendwann, und so habe ich mir das dann auch in der Zeit, du versuchst es ja schon zu verarbeiten und du denkst natürlich aber in so einer Situation erstmal, ich bin schuld, ja. Ich bin der Grund, warum, ich bin scheiße, um es mal beim Namen zu nennen. Und deswegen werde ich gemobbt oder ich kann nichts. Und das sind natürlich irgendwie auch Sachen, die sie mir vermittelt hat mit ihrem Verhalten, ne? Also da muss man dann auch erstmal so ein bisschen psychologisch mit fertig werden.
Absolut. Und es sind natürlich auch, also Mobber, Mobberinnen sind schon Menschen, die sich auch sehr gezielt Menschen aussuchen, die emotional verfügbar sind, die Achtung darauf legen, wie sie wahrgenommen werden, ob sie, also sie sind häufig sehr hilfsbereit, ne, und deine Kompensation dann irgendwie einen Kuchen zu backen oder besonders freundlich zu sein, das ist ja natürlich genau das, was sie wollte letztendlich, auch wenn das alles nicht bewusst ist bei ihr. Aber dieses gesehen werden, ich habe Macht über jemand, jemand bemüht sich mit mir, obwohl ich mich scheiße verhalte, befreundet oder mir irgendwie nahe zu sein, ist natürlich genau die Genugtuung, die dann passiert. Und das ist das Schlimme, weil das dann in so eine ganz schlimme Abwärtsspirale geht, ne? Irgendwie man selbst als gemobbte Person wird irgendwie innerlich immer kleiner und vorsichtiger und irgendwie läuft auch irgendwie wie auf Watte dann auf der Arbeitsstelle rum, wenn man denkt so, Gott, wenn die anderen das nicht sehen, übertreibe ich oder bin ich zu sensibel oder, ne, diesen Fehler bei sich selbst suchen ist eben ein großes Problem. Was ja eigentlich sein sollte, dass diese Person und gerade auch schon in dem Alter, also ich meine, es ist eine erwachsene Person, ein bisschen selbstreflektierter sein könnte und sich fragen könnte, warum mache ich das überhaupt? Also wenn eine erwachsene Frau nachts um 23 Uhr noch E-Mails schreibt und sich darüber definiert, möglichst viel zu arbeiten oder immer on top zu sein, wird das auch eine sehr einsame Person sein. Und daran ist niemand anders schuld als die Person selber. Also ich finde, wenn Kinder mobben, dann ist es zum Beispiel die Aufgabe von Erwachsenen, von Eltern, von Lehrer, LehrerInnen, da nochmal hinzugucken, zu sagen, Moment, da muss eine Korrektion vorgenommen werden. Aber wenn das erwachsene Menschen sind, die dann auch immer sich selbst wieder in die Opferrolle bringen, also gar nicht die Verantwortung darüber nehmen wollen, dann finde ich das schon sehr schwierig und ich finde, dann ist Wut auch eben angebracht. Wie du kompensiert hast, ist eben wirklich dieser Rückzug und dieses People-Pleasen letztendlich, was gesund gewesen wäre an der Stelle zu sagen, so Moment, das geht nicht. Wahrscheinlich dann auch im Prozess andere KollegInnen dazu zu nehmen, zu sagen, so siehst du das gar nicht? Ich habe mich total ausgeschlossen gefühlt. Also vor allem bei den Leuten mal anzuklopfen, bei denen man das Gefühl hat, die sind ein bisschen verfügbarer oder die beobachten das und bekommen vielleicht selbst diese Schuldgefühle und sind vielleicht selbst starr in diesem Gefühl, weil sie merken, oh Gott, ich bin selbst überfordert damit. Es ist immer gut, als erwachsene Person dann nochmal rechts und links zu gucken und wahrzunehmen, wer das noch irgendwie mitkriegt, um dann Leute dafür zu sensibilisieren, dass da was passiert, was nicht in Ordnung ist.
Also die ist ja schon in einer Machtposition oder der Chef, der Vorgesetzte ist ja schon irgendwie in einer Machtposition. Hast du darüber hinaus irgendwie Tipps? Weil ich habe mich offensichtlich falsch verhalten, psychologisch betrachtet, ja. Also ich habe es jetzt nicht richtig gemacht.
Genau, du hast dich so verhalten, wie du es damals konntest, nach bestem Wissen und Gewissen. Denn diese Machtposition ist klar. Du wolltest diesen Job behalten, das war dein Traum, da hinzugehen und das war auch der einzige Weg, den du gesehen hast. Und Unterordnung musste für deine Erlebniswelt stattfinden. Zu sagen, so, okay, wenn das das ist, was ich machen muss, um diesen Job zu behalten oder dieses Praktikum, dann muss ich das wohl machen. Es gehört vielleicht zum Game auch dazu, weil es passiert ja auch oft. Also diese Machtmissbrauchssituationen auf der Arbeit passieren leider wahnsinnig oft. Ne? Und ich meine jetzt nicht nur sexistische Chefs oder Chefinnen, sondern auch im Kleinen, dieses Leute schikanieren, Überstunden nicht anerkennen, keine Wertschätzung zeigen für Arbeiten. Das sind ja alles Dinge, die eine klare Hierarchie in ganz kleinen Signalen immer wieder senden. Je nachdem, wie jung man ist, und du warst damals natürlich auch sehr jung, ist das auch wahnsinnig schwierig auszuhalten, beziehungsweise nicht nur auszuhalten, man sollte es gar nicht auszuhalten, damit umzugehen und richtig einzuordnen. Ich glaube, das würde dir heute auf gar keinen Fall mehr passieren und du bist auch sehr sensibel für das Thema geworden dadurch und du würdest es dadurch auch nicht machen. Also viele als Kind gemobbte Menschen werden zu Mobbern, Mobberinnen, ne, weil sie es nicht durchschaut haben und eigentlich nur als Reaktion haben, ich habe Diskriminierung oder Unterdrücken, Mobbing erlebt und jetzt nehme ich mir meine Macht zurück und mache das Gleiche als Ventil. Und das gesunde Ventil ist, so wie du es gemacht hast, wirklich da mit dir reinzugehen und eigentlich deine alten Glaubenssätze, wo sind meine Grenzen, was lasse ich mir gefallen, was lasse ich mir nicht gefallen, nochmal neu zu setzen. Ich finde es ein bisschen utopisch, einem jungen Menschen zu sagen, setz dich zur Wehr oder melde das irgendwo. Ich glaube, das passiert in den seltensten Fällen. Ich würde persönlich sagen, guck, dass deine Grenzen zur mentalen Gesundheit nicht zu doll und nicht zu lange überschritten werden. Und wenn du das Gefühl hast, da geht nichts mehr, wirklich den Job wechseln. Diese Grenze ist natürlich individuell. Wenn du sehr resilient bist oder das Gefühl hast, ich halte das jetzt noch ein bisschen durch, dann tu das. Aber wenn du zum Beispiel anfängst, dich sozial zurückzuziehen oder wirklich Angst vor der Arbeit zu haben, nicht mal richtig schläfst.
Abends nach Hause gehen und heulen? Auf Klo
also
während der Arbeit gehen und heulen?
Das ist eine der größten Red Flags, würde ich sagen.
Okay.
Also wenn es so weit ist, solltest du auf jeden Fall den Schritt gehen, dich mit anderen darüber zu unterhalten, was richtig und was falsch ist, damit du nicht alleine deinen Richtwert da bestimmst und sagst, okay, ich halte das noch durch, ich halte das noch durch. Denn wir können häufig unsere mentale Gesundheit gar nicht so gut einschätzen.
Total. Wir machen hier mal einen Break, denn es gibt noch eine andere Art von toxischen Beziehungen, die im Arbeitsverhältnis auftreten können. Und das ist praktisch genau das Gegenteil von dem, was wir gerade besprochen haben. Und zwar, wenn das Verhältnis zum Vorgesetzten, zur Vorgesetzten, KollegInnen, wem auch immer, die in der Hierarchie über dir stehen, aber vielleicht sogar auch auf Augenhöhe sind, wenn die zu intim werden und wenn die zu eng werden und zu, ich will schon sagen, freundschaftlich, also Freundschaften auf der Arbeit sind sicherlich okay, aber wenn das dazu führt, dass Grenzen überschritten werden, dass man sich so emotional verhaftet fühlt, für die Person da zu sein, für den Vorgesetzten da zu sein und dann eben sowas wie Überstunden und sowas in Kauf nimmt, wie schaffe ich es in so einer Situation irgendwie wieder einen Step back zu gehen und überhaupt Grenzen zu setzen?
Also es ist natürlich individuell, wie man das machen kann. Aber ich glaube, wenn wir merken, ich leide oder ich komme in so eine Starre, in so eine Angsthaltung, meine eigenen Bedürfnisse ausdrücken zu dürfen, sollte auf jeden Fall ein Gespräch stattfinden. Und wenn so eine freundschaftliche Beziehung auf der Arbeit einseitig ist, ne, also man merkt, das ist nicht auf Augenhöhe oder es ist irgendeine Hierarchie da. Das heißt, ich fühle mich in der Bringschuld, Dinge erledigen zu müssen, die ich eigentlich gar nicht erledigen will, dann ist es natürlich auch keine richtige Freundschaft. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, da auszuhalten, nicht zu pleasen, sondern einen ganz großen Fokus darauf zu legen, dass wir alle dafür verantwortlich sind, uns an einer Stelle selbst zu schützen. Denn auch da ist die Abwärtsspirale ganz schnell im Laufen und wir kommen dann irgendwann an, an dem wir irgendwie wochenlang Überstunden gemacht haben oder auch einfach das Gefühl haben, wir werden uns untreu uns selbst gegenüber. Und zu sagen, so, boah, ich habe jetzt schon wieder nachgegeben und das schlägt langfristig auf den Selbstwert, weil wir anderen mehr Wert geben als uns selbst. Und das ist Selbstwert, ne? Also dieses sich selbst verleugnen, eigene Bedürfnisse verleugnen, geht langfristig einfach wirklich auf den Selbstwert, auf Selbstvertrauen und wir kommen eigentlich in den Funktionsmodus. Unsere Psyche tötet dann so ein bisschen unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse ab, wird so ein bisschen abgestumpft und wir funktionieren noch. Das ist der Eintritt ins Burnout. Ja, also da kommen viel, viel größere Themen auf dich zu. Das heißt, da ist es wichtig, den frühestmöglichsten Zeitpunkt zu erwischen, an dem du merkst, das wird mir zu viel. Und dann würde ich ganz klar das Gespräch suchen. Und zwar auch mit Ich-Botschaften. Irgendwie zu sagen, so, ich merke, ich bin total motiviert und funktioniere gut, wenn ich mir meine Zeiten, meine Arbeitszeiten so einteile, wie ich das gut finde. Und es hilft häufig da auch so klare Personas für sich zu entwickeln. Also welche Person bin ich auf der Arbeit und welche Person bin ich privat? Und die Private hat auf der Arbeit nichts zu suchen. Die superfreundliche, ne, die über ihre Grenzen gehen, dass die sich ständig auch irgendwelche Themen von anderen anhört, gerade auch für Führungskräfte. die ja auch ganz häufig von der anderen Seite in diese Rolle rutschen, ne? Zu sagen, ich möchte super nett sein, ich möchte eigentlich gar keine Hierarchien, aber ich muss hier Ansagen machen, ne? Wie soll ich das unter einen Hut bringen? Und so ist es aber natürlich auch andersrum, ne? Ich möchte irgendwie als arbeitnehmende Person meine Sachen gut machen und möchte mich auch mit allen gut verstehen. Das heißt, ich möchte auch super freundlich sein, aber trotzdem bei meinen Bedürfnissen bleiben. Es ist das gleiche Thema ja nur von der anderen Seite. Das heißt, sowohl Führungskräfte als auch Arbeitnehmende haben eigentlich das gleiche Thema. Und deswegen ist diese Kommunikation so wichtig.
Ja. Ist das nicht auch eigentlich eine Form von, in Klammern, unterbewusstem Machtmissbrauch, wenn Vorgesetzte so sind und so agieren gegenüber ihren Mitarbeitern, weil sie irgendwie unsicher beim Thema Führung sind? Kann das sein?
Total. Und deswegen ist auch wieder dieses Thema Selbstreflexion so wichtig. Wir sehen häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir gehen mal davon aus, dass die meisten Menschen versuchen, die Dinge so gut wie möglich zu machen. Aber so gut wie möglich heißt ja erstmal nur so, wie ich das gelernt habe, was meistens nicht so gut ist, weil wir in unseren eigenen Prägungen und Schemata drin sind. Und unsere eigenen Glaubenssätze von, was ist gute Führung, was ist nett, was ist sozialkompetent, was ist bossy, was ist, ne? Also das sind so diese Sachen, da haben wir eigentlich unser eigenes Bild von. Aber so wirklich konkret in der Umsetzung ist das Thema nicht durchdacht.
Ja, es ist auf jeden Fall auch eine Generationenfrage, wenn du mich fragst.
Ja, da ist eine andere Klarheit über Bedürfnisse oder Grenzen oder eben auch eine andere Aufklärung durch die, die jetzt irgendwie schon früh Social Media nutzen und irgendwie ihre Infos und einfach einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen haben. Die gehen damit ganz anders um. Ich glaube, es ist einfach auch nie zu spät, selbst dann nochmal drüber nachzudenken und sich immer mal wieder selbst zu fragen, wo sind eigentlich meine Grenzen und wo möchte ich vielleicht liebevoller mit mir und mit anderen sein und wo möchte ich nochmal mehr gesunden Egoismus üben, indem ich mich selbst schütze.
Miriam, wo kann ich mir denn gegebenenfalls professionelle Hilfe holen, wenn ich jetzt entlang dieses Podcasts gemerkt habe, oh, ich glaube, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche dann doch jemanden an meiner Seite in gewissen Situationen, die vielleicht noch sehr, sehr viel dramatischer und schlimmer sind, als die wir jetzt irgendwie angesprochen haben?
Also es gibt immer 24 Stunden die Telefonseelsorge und da kann man anonym anrufen. Das ist sehr, sehr geschulte Menschen, meistens PsychologInnen, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch nochmal weiterführende Beratungsstellen oder Therapien oder Coachings nennen können. Ich glaube, es ist im ersten Schritt wichtig, auch da mit Freunden oder Leuten generell mal drüber zu reden, um sich ein anderes Problembewusstsein zu schaffen. Denn häufig finden wir Dinge normal, die wirklich nicht normal sind, weil auch da wieder das Thema Leidensfähigkeit reinkommt. Wir sind in Deutschland sehr geschult darin, bestimmte Dinge, die mit mentaler Gesundheit zu tun haben, als Schwäche bei uns zu sehen. Das ist der größte Quatsch. Also wenn du oder alle den Mut haben, so ein bisschen mehr aufzumachen und diese Dinge bei sich zu erkennen, können wir sozusagen auch im Gegenüber mal kurz anklopfen und bei denen feststellen, ah, das haben die ja auch. Und damit ist es kein Einzelfall. Niemand ist hier mit irgendeinem Problem alleine. Aber wenn niemand drüber spricht, sind wir alle alleine mit den gleichen Problemen. Und dieses drüber sprechen hilft enorm. Und wir haben wirklich das Glück, und man kann es googeln, es gibt in Deutschland für alles eine Beratungsstelle, eine kostenlose.
Mein persönliches Happy End am Ende dieser Folge beziehungsweise am Ende dieser Geschichte ist, dass ich Jahre, viele, viele Jahre später vom selben Unternehmen, von derselben Abteilung, mittlerweile unter anderer Leitung, muss man sagen, aber diese besagte Chefin, die gab es damals immer noch, natürlich recherchiert, noch bevor ich den Job angenommen hatte, als Beraterin akquiriert wurde. Und dann durfte ich in großer Runde bei diesem Luxuskosmetikhersteller einen Vortrag halten, nicht nur einmal, sondern mittlerweile sogar mehrere Male. Und ich glaube, das war der Moment, in dem meine Seele geheilt ist in der Hinsicht. Denn da wusste ich, es lag nicht an meinen fachlichen Kompetenzen. Das lag tatsächlich einfach daran, dass eine Person mich nicht leiden konnte und das nicht aufgrund von mir, sondern von sich selbst. Und das hat mich damals super stolz gemacht und das ist tatsächlich ein Meilenstein meiner Karriere, wenn man so möchte, auf den ich häufig zurückblicke, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich mal Selbstzweifel habe und mir denke, hey, du hast da den Spieß geschafft, so umzudrehen und hast dich da in so eine gute Position manövrieren können am Ende. Du kannst es schaffen.